Wir sprechen heute darüber, wie Clean Eating als eine naturbelassene Ernährungsweise die Grundlage für entzündungshemmende Ernährung bildet, also genau die Art der Ernährung, zu der ich dich in meiner Praxis berate. Und heute erfährst du also, wie du mit echten Lebensmitteln Entzündungen im Körper entgegenwirken und deine Gesundheit nachhaltig stärken kannst.
Willkommen zu Vitale Balance, dem Podcast rund um Ernährung, ganzheitliche Gesundheit und Lebensqualität. Deine Gastgeberin Irene Rosinski taucht mit dir ein in die Kraft der Nährstoffe, die ausgewogene Ernährung, in die wohltuende Wirkung von Bewegung und die Balance der Hormone, die entscheidend für dein körperliches und seelisches Wohlbefinden sind. Irene hat die Mission, in jeder Episode präventive Strategien und Tipps zu teilen. Höre die inspirierenden Geschichten von Menschen, die ihre Gesundheit auf die unterschiedlichste Art und Weise positiv und nachhaltig verändert haben. Wenn du auf der Suche nach praktischen Tipps, wissenschaftlichen Erkenntnissen oder einfach nur nach positiver Energie bist, dieser Podcast liefert die passenden Antworten.
Ja, willkommen zu dieser Folge. Rund um Clean Eating, einer Ernährungsweise, die zurückgeht zu echten naturbelassenen Lebensmitteln und damit nicht nur alltagstauglich ist, sondern auch die Basis für entzündungshemmende Ernährung bildet. Und vielleicht hast du dich auch schon gefragt, warum so viele Menschen weggehen von den ultra hochverarbeiteten Lebensmitteln hin zu frischer, einfacher Küche. Dann bleib dran, denn in diesem Podcast erfährst du, was Clean Eating tatsächlich bedeutet, wie es Entzündungsprozesse im Körper beeinflussen kann und auch wie du ohne Dogma, aber mit Genuss und Schritt für Schritt starten kannst. Ein kurzer Überblick, worüber wir heute sprechen. Also zunächst schauen wir uns erstmal an, was Clean Eating überhaupt ist und vor allem, was es auch nicht ist. Zweitens erkläre ich den Zusammenhang zwischen Clean Eating und entzündungshemmender Ernährung. Und dann bekommst du auch im dritten Schritt praxisnahe Tipps. Die bekommst du ja immer von mir. Mit denen kannst du dann sofort starten, vom smarten Einkaufen über Etikettencheck bis hin zu Meal Prep. Zum Schluss gibt es dann noch eine kleine motivierende Challenge für deine Woche. Also, was ist Clean Eating? Stell dir einen Einkaufskorb vor, der gefüllt ist mit frischem Gemüse, Obst, Kräutern, Hülsenfrüchten, Nüssen, Vollkorngetreiden, Kartoffeln, Eiern, Fisch. Also Lebensmittel im ursprünglichen Zustand. Und Clean Eating bedeutet also wortwörtlich übersetzt sauberes Essen. Und es meint eben, dass man die Mikronährstoffe hier in den Mittelpunkt stellt und das, was natürlicherweise eben in den Lebensmitteln vorkommt und sowas wie künstliche Zusatzstoffe, Geschmacksverstärker, Emulgatoren und Farbstoffe da weitestgehend rauslässt oder am liebsten ganz vermeidet. Und hier geht es nicht um Verbote, um alles oder nichts, sondern es geht einfach um Bewusstsein, Qualität, Klarheit. Und ein hilfreiches Orientierungssystem dafür ist die sogenannte NOVA-Klassifikation nach dem Ernährungsforscher Carlos Monteiro. Und sie unterscheidet Lebensmittel im Prinzip danach, wie stark sie verarbeitet sind. Und unverarbeitete und minimal verarbeitete Lebensmittel, also wie frisches Obst und Gemüse, Kräuter, Nüsse, Hülsenfrüchte, was ich eben auch schon alles aufgezählt habe, sind im Prinzip die Basis. Dann kommen noch so ein paar kleinere verarbeitete Sachen dazu, beispielsweise Olivenöl, Butter, Essig. Ne, das machst du halt in Maßen ans Essen dran. Und dann hast du leicht verarbeitete Lebensmittel, sowas wie ein einfaches Brot, meinetwegen noch Dosenbohnen, fermentierte Produkte. Also auch das kann ein Teil dieser Ernährungsform sein. Solange die Zutatenliste kurz und verständlich bleibt und du auch verstehst, was da drin ist. Und hochverarbeitete Lebensmittel, also diese mit diesen langen Zutatenlisten, mit vielen Zusatzstoffen, wo man auch gar nicht versteht, was das sein soll, weil das Begrifflichkeiten sind, die man höchstens noch mal aus dem Chemieunterricht kennt, von Fertiggerichten über Süßigkeiten bis zu Ersatzprodukten, die reduzierst du also deutlich. Denn die liefern im Prinzip nur leere Kalorien, sage ich dazu immer, aber eben wenig tatsächliche Mikronährstoffe, Makronährstoffe und Ballaststoffe. Und genau da beginnt eben auch die Brücke zu entzündungshemmender Ernährung. Entzündungen gehören ja zunächst erstmal zu den Schutzreaktionen des Körpers. Problematisch wird es ja dann erst, wenn diese Entzündungen chronisch werden, wie etwa bei Autoimmunerkrankungen, rheumatischen Beschwerden, entzündlichen Darmerkrankungen oder niedriggradigen Entzündungsprozessen, die ja viele Zivilisationskrankheiten begleiten. Über 80% unserer Immunzellen sitzen im und um den Darm. Und was wir essen, das formt natürlich auch unser Darmmikrobiom. Also es hat einen Einfluss auf unser Darmmikrobiom und damit eben auch auf unser Immunsystem. Ja, das steht im ganz engen Zusammenhang. Wenn du dazu mehr erfahren möchtest, ich habe auch dazu schon eine Podcast-Folge gemacht, die verlinke ich gerne nochmal in den Shownotes. Und eine entzündungshemmende Ernährung, wozu ich auch berate, die schützt sich eben sehr stark auf pflanzliche, frische und nährstoffdichte Lebensmittel. Liefert unter anderem sekundäre Pflanzenstoffe wie Flavonoide, Carotinoide, Anthocyane, dazu Antioxidantien, Vitamine natürlich, Spurenelemente und reichlich Ballaststoffe. Was ich daran auch sehr gut finde, ist, sie betont auch die Qualität der Fette. Also gesunde Fette sind auch sehr wichtig und essentiell für den Körper. Insbesondere einfach und mehrfach ungefettigte Fettsäuren, Omega-3-Fettsäuren, auch unter anderem aus Olivenöl, Leinöl, Nüssen, Avocado, fetten Seefisch. Und bei veganer Ernährung eben aus Algen. Und diese Nährstoffe sind ja mittlerweile sehr gut untersucht und die können Entzündungsbotenstoffe modulieren, Zellfunktionen unterstützen und eben das Gleichgewicht im Immunsystem fördern. Wichtig bei entzündungshemmender Ernährung sind aber auch Prä- und Probiotika. Präbiotika, das sind ja vor allem die Ballaststoffe, wie etwa Inulin oder Oligosaccharide. Die nähren also unsere guten Darmbakterien. Die essen wir eigentlich gar nicht unbedingt so für uns, sondern das ist eigentlich für unser Darmmikrobiom, weil wir dem damit was sehr Gutes tun. Und du findest die hauptsächlich in grünen Blattgemüse, Sprossen, Zwiebelgewächsen, Hülsenfrüchten, also Gemüse und Obst, Brokkoli, Chicorée, Radicchio, Vollkorn, Reis und so weiter. Und Probiotika sind lebende Mikroorganismen in fermentierten Lebensmitteln, wie du kennst sie, Sauerkraut, Kimchi, Joghurt, Kefir, Apfelessig. Und die unterstützen den Darm bei seiner Arbeit eben nochmal zusätzlich. Die erhöhen die Bioverfügbarkeit mancher Nährstoffe. Ich nehme zum Beispiel meine Nahrungsergänzungsmittel ganz gerne immer mit einem Schluck fermentierten Wasserkefir zum Beispiel. Ja, das kann das Milieu im Darm eben auch positiv beeinflussen. Das heißt, zusammengenommen sind das also einzelne Bausteine, die deinen Darm und deine Darmbarriere stärken und eben auch das Immunsystem beruhigen, wenn es also schon zu chronischen Entzündungen im Körper gekommen ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ein Essverhalten, was die Entzündung eher fördern kann. Und zu diesem Essverhalten gehören dann eben Lebensmittel, die aus hochverarbeiteten Produkten bestehen und auch wenn man sich sehr stark von Zucker ernährt oder sehr fett- und salzreichen Snacks, frittierte Speisen. Bei vielen Betroffenen können das durchaus auch Milch-, Kuhmilchprodukte sein. Natürlich auch verarbeitete Fleisch- und Wurstwaren, weil sich darin beispielsweise die Arachidonsäure befindet. Das ist eine Omega-6-Fettsäure, die also entzündungsfördernde Signalwege verstärken kann. Ernährung ist immer sehr individuell und sollte gerade, wenn du schon an einer Autoimmunerkrankung leidest oder an einer chronischen Erkrankung, das individuell begleitet werden und viel Essen muss einfach auch nochmal so auf Verträglichkeit geprüft werden. Da sollte man einfach genau hinschauen. Und viele meiner Klientinnen, Klienten berichten allerdings, wenn sie eben zu einer pflanzenbetonten frischen Küche wechseln, den Zucker stark reduzieren und auch stark verarbeitete Lebensmittel reduzieren, dann verbessert sich insgesamt der Energiehaushalt, der Schlaf, die Verdauung, das Hautbild. Entzündungssymptome werden dann auch spürbar weniger. Also das ist, was ich immer wieder zurückgemeldet bekomme. Und da freue ich mich natürlich auch immer sehr, das zu hören. Ja, was sagt denn die Forschung? Da können wir ja auch nochmal einen Blick drauf werfen. Die sagt zum Beispiel, je höher die Verfügbarkeit und der Konsum ultraverarbeiteter Lebensmittel ist, desto höher sind tatsächlich auch die Raten von Übergewicht und von Stoffwechselerkrankungen in der Bevölkerung, also so den typischen Zivilisationskrankheiten wie Bluthochdruck oder auch Diabetes 2. Wenn wir uns anschauen, da wo die Leute sich hauptsächlich pflanzlich ernähren, so reich an Gemüse, Obst, Vollkorn, Nüssen, Hülsenfrüchten und gesunden Fetten, die werden also gesünder, älter, mit einer geringeren Krankheitslast und Ernährungsmuster mediterraner Ernährung und der DASH-Ernährung zeigen also eben auch, dass es ein reduziertes Demenzrisiko gibt, wenn das eben sehr konsequent umgesetzt wird. Und dann kann man das einfach über Jahre hinaus sehen, dass sich das deutlich verringert. Und diese Ergebnisse stützen sich im Großen und Ganzen eben auf Clean Eating, also echte und unverarbeitete Lebensmittel. Und die bilden im Prinzip die Basis. Jetzt fragst du dich vielleicht, klingt gut, aber wie kriege ich das denn in meinen Alltag eingebaut? Das kann sein, dass du ja so wie ich auch eine Familie hast, die versorgt werden möchte. Kinder essen erfahrungsgemäß ja auch nicht immer alles mit, vor allem Gemüse. Da muss man dann ein bisschen schummeln. Aber ich bringe dir heute einfach ein paar Praxistipps mit. Und die kannst du dann einfach mal probieren umzusetzen. Also hier kommen ein paar Ideen, die dein Clean Eating ganz praktisch machen. Starten wir erstmal mit dem Einkauf. Was ich immer sage, ist auf jeden Fall eine Einkaufsliste schreiben, also kopflos in den Supermarkt laufen. Das ist dann aber schwierig, weil dann läuft man einfach Gefahr, sich Sachen in den Einkaufskorb zu tun, die da vielleicht nicht unbedingt rein sollten. So. Oder die man vielleicht später bereut, dass man sie reingepackt hat. Du kannst erstmal damit anfangen, dir überhaupt eine einfache Liste zu schreiben oder du holst dir einfach mal Listen aus dem Internet. Das geht auch. Du kannst ja auch einen Saisonalkalender von Obst und Gemüse runterladen, ne, dass du einfach mal aufschreibst, Obst und Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkorn oder auch Pseudogetreide, ne, sowas wie Hirse, Quinoa, Hafer, Vollkornreis, gesunde Fette, Oliven- und Leinöl, Nüsse, Samen, frische Kräuter. Ja, so lenkst du erstmal den Fokus auf die Lebensmittel, die also gesund sind und reduzierst damit im Prinzip Impulskäufe von Produkten mit zu langer Zutatenliste. Und dann schau dir doch auch einfach mal die Zutaten an von Produkten, die du bisher immer standardmäßig in deinen Einkaufswagen gepackt hast. Ich habe das gemacht, als ich mit meiner Ernährungsumstellung angefangen habe, vor jetzt mittlerweile auch schon über 5 Jahren. Und da habe ich dann gesehen, dass also nicht nur E-Nummern da draufstehen, die ja auch schon kryptisch genug sind, aber eben auch ganz viele Zusatzstoffe einfach, deren Begrifflichkeiten ich gar nicht verstanden habe. Ich musste mich da erstmal reinlesen. Und das sind dann einfach versteckte Süßstoffe, das sind Emulgatoren, Aromen, Festigungsstoffe und was es da nicht alles so gibt. Und ich habe immer so eine Regel, die ich ganz gerne anwende. Das funktioniert ganz gut. Also wenn da mehr als 5 bis 8 Zutaten drin sind und vor allem auch Zutaten, die ich nicht zuordnen kann, dann ist das für mich eigentlich kein Clean Eating Lebensmittel mehr. Also schau doch mal, dass du das Obst und Gemüse regional und saisonal einkaufen kannst. Das steht ja da meistens dran, wo das herkommt. Das heißt, ich versuche zum Beispiel auch, Obst und Gemüse zu vermeiden, was jetzt sehr weite Wege hatte. Und wie gesagt, ich habe mir aus dem Internet so einen Saisonkalender für Obst und Gemüse runtergeladen und ausgedruckt. Und da gucke ich auch immer noch mal, wenn ich da das noch mal nachschauen möchte, welches Obst und Gemüse hat denn jetzt tatsächlich Saison, weil wir natürlich bestimmte Standardobst- und Gemüsesorten immer im Supermarkt finden. Aber es ist ja eigentlich auch mal spannend, die Sachen auszuprobieren, die man vielleicht noch nicht so häufig ausprobiert hat oder die man auch noch nicht kennt. Da empfehle ich dir auch gerne, geh auch auf den Wochenmarkt, im Hofladen, im Bioladen. Da sind immer noch mal einfach ganz andere Salat- und Gemüsesorten im Angebot, die man so standardmäßig im klassischen Supermarkt nicht findet, weil das einfach da dann eben zu wenig gekauft oder nachgefragt wird. Und ich finde auch, dass das durchaus mit einem normalen Budget machbar ist, gerade wenn man das gut plant und vorbereitet, weil man dann ja tatsächlich die Mengen einkauft, die man wirklich verbraucht. Wenn du kannst, bau dir auch zum Beispiel so eine kleine frische Ecke zu Hause auf, je nachdem, wie viel Platz du hast. Also ich habe so ein paar Kräutertöpfchen immer auf dem Fensterbrett zu stehen oder auf dem Balkon und ein, zwei Schalen, wo ich halt frische Sprossen ziehe. Ich habe auch, was habe ich denn? Johannisbeeren habe ich auf dem Balkon. Ich habe Tomatenpflanzen, Radieschen, Bohnen, Erbsen. Also ich probiere mal so ein paar auszusehen. Ich habe jetzt auch nicht mega viel Platz, aber so ein bisschen kann man sich schon selber behelfen. Und das finde ich immer ganz praktisch, wenn ich mir dann einfach so ein paar Kräuter selber ernten kann. Die verleihen den Gerichten einfach nochmal so eine gewisse Frische, versorgen mich auch mit guten Mikronährstoffen, Bitterstoffen zum Beispiel auch. Das ist natürlich auch super für die Leber. Ein ganz großer, wichtiger anderer Tipp ist Meal Prep. Das macht dir einfach den Alltag viel, viel leichter. Also erstmal auf jeden Fall das Essen vorplanen. Also ich schreibe mir zum Beispiel immer einen Wochenplan und dann weiß ich schon, okay, ich muss die und die Sachen einkaufen, die und die Sachen kann ich vorbereiten. Und dann nehme ich mir pro Woche mal so 1 bis 2 Stunden Zeit, wo ich dann einfach alles vorbereite. Ne? Also sei es ein Blech mit Ofengemüse wie Möhren, Zucchini, Brokkoli, Zwiebeln, rote Beete. Ich kann Sachen vorkochen wie Linsen oder Kichererbsen, Hirse, Hafer. Mache dann auch schon mal eine Soße oder ein Pesto, was ich dann im Kühlschrank stehen lasse oder habe dann das Dressing schon vorbereitet im Glas im Kühlschrank. Und so bereite ich mir das dann im Prinzip vor und habe dann relativ wenig Arbeit, wenn ich mir dann tatsächlich das eigentliche Essen vorbereite. Ich kann dann ja auch immer noch spontan ergänzen, wenn ich mir zum Beispiel einen großen Eintopf vorgekocht habe, dann packe ich da immer noch ein bisschen Rohkost dazu, seien es Kräuter oder Samen, oder ich mache mir halt einen kleinen Salat aus frischem Gemüse dazu. Und so hast du dann eigentlich relativ schnell mit wenigen Handgriffen eine vollwertige Mahlzeit. Wie sieht das dann konkret aus? Ich mache das mal fest an einem Beispiel. Also du könntest mittags eine Bowl aus Quinoa, Linsen, Ofengemüse, Rucola und dann noch mit einem Oliven-Zitronendressing beispielsweise, getoppt von ein paar Nüssen und Saaten. Du kannst auch dir so mehrere Saaten oder Kerne in einem Glas schon vormischen. Das habe ich immer ganz gerne schon vorbereitet und dann kippe ich das quasi nur noch über den Salat, über mein Essen drüber. Quinoa, Linsen, sowas lässt sich auch wunderbar vorkochen und ein paar Tage im Kühlschrank halten. Und dann kannst du abends zum Beispiel die Linsen als schnelle Pfanne dir anbraten und machst dann einfach noch ein bisschen Blattspinat dazu, Chili, Tahin, Zitronendressing zum Beispiel. Und am nächsten Tag könntest du noch den Rest Quinoa dann als Salat zubereiten mit Gurke, Tomate, Petersilie und ein bisschen fermentierten Gemüse beispielsweise. Du musst fermentiertes Gemüse auch gar nicht selber machen. Also man kann das auch gut einkaufen. Dann achte aber darauf, dass es nicht noch pasteurisiert ist. Also das ist ganz wichtig, weil sonst sind nämlich die ganzen guten Bakterien alle tot. Und dann nützt dir auch das fermentierte Gemüse nicht mehr. Ja, also du siehst, du kannst eigentlich mit relativ einfachen Mitteln dir ganz tolles Essen zaubern und einfach schon so ein paar Sachen am Vorabend oder am Vortag vorbereiten und hast dann nur noch wenig Handgriffe, wenn du das dann am nächsten Tag umsetzt. Und auf diese Art und Weise kannst du eben auch sehr variieren und es entstehen 2, 3 unterschiedliche Gerichte, die durchaus abwechslungsreich und nährstoffreich sind, aber eben auch alltagstauglich. Zum Frühstück kann ich dir einfach empfehlen, dass du mal die Cerealien, die du bisher gegessen hast, weglässt und austauschst gegen zum Beispiel ein frisches Müsli oder Overnight Oats. Das finde ich ganz praktisch. Das bereitest du dir am Vorabend zu und da kannst du durchaus auch 2, 3 Gläser vorbereiten. Da kannst du dann Haferflocken reinmachen oder auch kreidefreie Mischungen. Da gibt es so ein Paleo-Müsli zum Beispiel. Und das kannst du noch in Hirseflocken, Buchweizenflocken. Und dann machst du noch einen Esslöffel Leinsamen ran, ein bisschen Joghurt oder eine Pflanzenmilch. Und dann mach gerne noch ein paar Beeren da drauf, Nüsse, noch ein paar Saaten. Ja, und dann kannst du das Ganze über Nacht im Kühlschrank stehen lassen. Dann kann es auch ein bisschen quellen, was es dann auch noch kömmlicher macht. Und dann am nächsten Morgen essen. Du kannst es aber auch natürlich sofort essen. Ja, und wie sieht das dann aus mit dem Genuss? Also Clean Eating oder so dieses reduzierte Essen heißt ja jetzt nicht, dass das total asketisch ist und dass deshalb die Sachen nicht mehr schmecken oder ich jetzt komplett auf Zucker verzichten muss. Na, also wie gesagt, diese Ernährungsweise arbeitet eben nicht mit Verboten. Alles kann, nichts muss, aber du wirst merken, wenn du darauf umsteigst, dass du dann auch fürs gar nicht mehr in dem Maße, also gerade diese hochverarbeiteten Lebensmittel oder auch süße Lebensmittel, Süßigkeiten, dass du das dann auch gar nicht mehr in dem hohen Maße isst. Und wenn du es dann mal isst, dann ist es auch okay, dann kann der Körper ganz gut damit umgehen. Ich halte es ja immer mit der 80-20-Regel, also ich gucke einfach, dass ich zu 80% mich entzündungshemmend ernähre und die letzten 20% schlagen dann einfach nicht mehr so zu Buche. Also genau, schau einfach, dass du deinen Alltag so organisierst, dass du so etwa 80-85% eben frische Lebensmittel konsumierst, unverarbeitete Lebensmittel und dann macht der Rest, wie gesagt, nicht mehr so viel aus. Und dann vielleicht nochmal so als kleine Gedankenhilfe, also kleine, konsistente Veränderungen sind viel leichter, als wenn du jetzt so einen radikalen Schnitt machst. Ich finde, das kann auch oft überfordern. Ich habe das ja auch nicht gemacht. Ich habe ja auch erstmal damit angefangen, dass ich überhaupt den Zucker aus meiner Ernährung weggelassen habe. Da ist schon ziemlich viel passiert. Und dann habe ich ja erst in dem nächsten Schritt eben auch auf glutenhaltige Lebensmittel verzichtet, komplett und dann eben auch auf Milchprodukte. Also das heißt, insbesondere wenn du schon eine Autoimmunerkrankung hast oder wenn du von einer chronischen Erkrankung betroffen bist und mal testen möchtest, ob du auf bestimmte Lebensmittel reagierst, dann kannst du einfach mal ausprobieren, bestimmte Sachen auch wegzulassen für ein paar Tage und schauen, ob es dir damit besser geht. Auf jeden Fall, das ist meine eigene Erfahrung, das ist auch die Erfahrung von vielen Menschen in meinem Umfeld. Erleben die meisten also eine Besserung, wenn sie zum Beispiel den Zucker reduzieren und auch wenn sie mal die Milchprodukte weglassen, glutenhaltige Backwaren oder einfach stark verarbeitete Produkte einschränken. Am Ende des Tages muss ich aber auch nochmal darauf hinweisen, es ist halt eben kein Ersatz für eine medizinische Diagnostik, ja, sondern das ist eben eine evidenzinformierte Ergänzung. Also eine Ernährungsumstellung, finde ich, ist immer eine tolle Begleitung, Ergänzung zur medizinischen Therapie. Ja, vielleicht fragst du dich jetzt, warum lohnt sich der Aufwand? Warum sollte ich mir die Mühe machen? Ja, also die Effekte sind am Ende des Tages auf verschiedenen Ebenen spürbar. Viele berichten von einem stabileren Energiehaushalt, einer besseren Verdauung, weniger Heißhunger, besserer Haut, weniger Gelenksteifigkeit am Morgen, besserer Konzentration und Stimmung. Und wissenschaftlich betrachtet macht es eben auch Sinn, umzusteigen, wenn du damit die Entzündungsreize reduzierst, weil du einfach dann dein Darmmikrobiom stärkst, du schließt Nährstofflücken und unterstützt damit dein Immunsystem. An der Stelle will ich auch noch mal ein paar Worte zu Ersatzprodukten verlieren. Es gibt ja mittlerweile sehr viele vegane, vegetarische Ersatzprodukte, die dann eben Käse und Wurstwaren ersetzen sollen. Aber auch hier solltest du schauen, dass die nicht zu hoch verarbeitet sind. Also ich sehe immer wieder im Regal einige Lebensmittel, die lasse ich da auch liegen, weil mir da trotzdem auch zu viele Zusatzstoffe drin sind. Und dann sind Sachen so durcheinander gemischt, wo ich halt denke, das halte ich für keine gute Kombination. Also wenn auch diese Ersatzprodukte sehr stark verarbeitet sind und lange Zutatenlisten enthalten, würde ich dir auch empfehlen, dass die mal lieber liegen. Greif lieber zu Alternativen wie Bohnen, Linsen, Tofu oder Tempeh. Kombiniere das mit Gemüse, mit gesunden Fetten, anstatt dann eben auf solche Ersatzprodukte zurückzugreifen. Okay, dann lass uns zum Schluss einfach auch nochmal alles zusammenfassen. Bei Clean Eating geht es halt eben darum, dass das so eine Rückbesinnung ist auf natürliche Nahrung oder Lebensmittel, die uns auch tatsächlich mit den Nährstoffen versorgt, die wir brauchen. Und es harmoniert eben mit den Prinzipien einer entzündungshemmenden Ernährung, weil es ja im Prinzip die gleiche Basis hat. Es ist schonend, frisch, ballaststoffreich, reich an sekundären Pflanzenstoffen, guten Fetten, Fermenten und eben frei von unnötigen Zusatzstoffballast. Und der Weg dahin ist natürlich nicht ganz einfach, aber wenn du eben mit kleinen Schritten anfängst, wie ich das schon erwähnt hatte, dann kannst du dich da sehr gut drauf hinarbeiten, sage ich mal. Ja. Und du kannst erstmal schon mit kleinen Sachen anfangen, dein Essen aufzuwerten. Du kannst auch erstmal mit einem Gericht anfangen, meinetwegen mit dem Frühstück und dann nimmst du noch das Mittagessen dazu. Also arbeite dich da einfach Stück für Stück ran. Und zum Schluss habe ich noch einen Vorschlag für eine kleine Mini-Challenge für dich. Da empfehle ich dir einfach, such dir doch mal für die nächsten 7 Tage oder für die nächste Woche meinetwegen 3 von diesen Pulsen raus und versuch sie mal konsequent umzusetzen. Also erstens, schreibe vor jedem Einkauf eine Einkaufsliste. Zweitens, plane dein Essen vor, überleg dir vorher, was möchte ich gerne essen. Dann kannst du darauf basierend natürlich auch entsprechend die Einkaufsliste schreiben. Lies bei den Produkten, die du einkaufen möchtest oder die du vielleicht bisher immer in den Einkaufswagen gepackt hast, die Zutatenliste. Je kürzer, desto besser. Und plane einmal in der Woche ein Meal Prep Slot sozusagen, also ein Zeitfenster, wo du dein Essen vorbereitest. Das kann ein großes Curry sein oder ein großer Eintopf, wo du 2-3 Tage lang von essen kannst. Aber das kann, wie gesagt, auch einfach was sein, wo du eine große Portion Linsen, Reis oder Quinoa vorkochst und du auf Basis dessen eben einfach mehrere Gerichte erstellst. Und dann kannst du auch eine fermentierte Komponente täglich integrieren. Das kann was Einfaches sein, wie Wasserkefir oder Brottrunk zum Beispiel oder auch Kefir. Das kann sein Kimchi, Sauerkraut oder auch Joghurt. Ich empfehle an der Stelle gerne immer selbstgemachte fermentierte Produkte, weil da nochmal deutlich mehr Bakterienkulturen drin sind. Das heißt, das bringt dir selber auch nochmal viel mehr. Und als letzten Tipp möchte ich dir noch mitgeben, tausche täglich ein hochverarbeitetes Produkt gegen eine frische Alternative, also beispielsweise Zitronenwasser statt einem zuckerhaltigen Getränk wie Limo oder Saft. Nimm ein frisches Pesto statt einer Fertigsoße, mach dir lieber Ofenkartoffeln statt Pommes und dann guck auch einfach mal, wie es dir damit körperlich und mental im Alltag geht. Wenn du in das ganze Thema noch mal ein bisschen tiefer einsteigen möchtest, dann findest du dazu auf meiner Webseite auch noch mal Hintergrundartikel in meinem Ernährungsmagazin. Das ist mein Blog, wo ich auch noch mal viel zu entzündungshemmender Ernährung, Clean Eating und anderen Ernährungsweisen schreibe. Ich verlinke dir das auch noch mal in den Shownotes. Also da bekommst du noch mal viele Infos und Hintergründe zu Nährstoffen, aber auch praktischen Empfehlungen. Und falls du dir Begleitung wünschst, weil du vielleicht an einer Autoimmunerkrankung leidest, dann herausfinden möchtest, welche Ernährung gut zu dir passt, dann melde dich gern bei mir zu einem kurzen Kennenlerngespräch. Und ansonsten kann ich dir nur mitgeben, also du musst nicht alles perfekt machen, sondern fang einfach mal an mit kleinen Schritten, mit echten Lebensmitteln, kleine Routinen einführen und du wirst sehen, der Rest kommt dann einfach ganz schnell nach und nach. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere gerne meinen Podcast oder schick die Folge an jemanden, von dem oder der du denkst, sie sollte sie auch hören. Ich freue mich natürlich auch über Herzchen und Likes und ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Bis dahin.
Das war's für heute bei Vitale Balance. Wir hoffen, du konntest wertvolle Impulse für deine Gesundheit mitnehmen. Abonniere den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Spannende Themen und praktische Tipps warten auf dich. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Bleib vital!